Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit immer von Veränderungen der Wissensarbeit gesprochen. Wie verändert KI die Bürojobs? Aber was ist eigentlich mit den Industriejobs? Die Industrie ist doch das Rückgrat von Deutschland.
Darauf sollten wir heute mal gucken, denn das Thema KI oder AI-enabled Industry ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt. Wie werden wir in 5 bis 10 Jahren eigentlich noch industrielle Wertschöpfung mit oder trotz KI in Deutschland und Europa sicherstellen? Wie stellen sich andere Kontinente auf? China, USA? Ich glaube, da können wir heute mal tiefer reingehen.
Genie, hast du gehört, ne? Mach uns mal ein Gedankenexperiment fertig zum Thema KI-gestützte industrielle Wertschöpfung.
Stell dir vor, wir schreiben das Jahr 2050. Du bist Geschäftsführer eines mittelständischen Familienunternehmens in Ostwestfalen. Lange stand euer Unternehmen unter globalem Wettbewerbsdruck. Viele Konkurrenten verlagerten ihre Produktion nach Asien oder verschwanden ganz. Heute sieht die Welt anders aus. Die Engineering-Experten vom Fraunhofer IEM in Paderborn sind zu Besuch. Das Institut hat eure Transformation vor Jahren begleitet. Gemeinsam blickt ihr von der Besucherplattform auf die Fertigung. Unter euch läuft die Produktion. Keine Schichtplanung, keine Produktionssteuerung. Die künstliche Intelligenz übernimmt. Jede Maschine, jeder Lieferant und jeder Kunde ist Teil eines intelligenten Netzwerks. Dadurch produziert ihr wieder vollständig in Deutschland. Investitionen und Arbeitsplätze sind zurück. Viele sprechen inzwischen von einer industriellen Renaissance Europas. So wie du. Gerade erläuterst du die nächsten Ausbaupläne, als die Gesichter deiner Gäste plötzlich erstarren. Du drehst dich um. Auf dem großen Mainboard erscheint ein bisher unbekannter Status. Globale Optimierung angehalten. Du blickst in die Halle. Die Maschinen laufen weiter, aber langsamer. Transportfahrzeuge bleiben stehen. Einige Humanoide verharren mitten in ihrer Bewegung. Zum ersten Mal seit Jahren ist die Fabrik aus dem Takt geraten. Neben dir schaut die Produktionsleiterin auf ihr Tablet. Da kommt gerade etwas rein. Absender: Europäische Agentur für industrielle Resilienz. Priorität: dringend. Ihr lest die Meldung: Störungen bei Forge. Erste Auswirkungen sind in mehreren europäischen Wertschöpfungsnetzwerken sichtbar. Forge ist eine der beiden führenden Industrieplattformen der Welt. Wer wettbewerbsfähig bleiben will, nutzt Forge oder seinen amerikanischen Konkurrenten. Dass die Forge aus China stammt, erschien bisher nebensächlich. Eine weitere Meldung kommt rein. Aktuell sind etwa 18.000 Produktionsstandorte in Europa betroffen. Auf der Besucherplattform wird es still. Vor wenigen Minuten schien alles perfekt. Jetzt stehen hunderte Millionen Euro europäische Wertschöpfung still. Wegen einer asiatischen Softwareplattform. Deine Gedanken rasen. In den Häfen stapeln sich Container. Kraftwerke warten auf Ersatzteile, Wasserwerke auf Pumpen. Die Börsen werden sofort reagieren. Europäische Industrieunternehmen verlieren an Marktwert. Und Millionen Menschen ihre Altersvorsorge. Wertschöpfung ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Und dieses Rückgrat hängt plötzlich an einer Softwareplattform.
Forge, ja, wie auch immer man das nennen mag. Ich glaube, Genie müssen wir noch ein bisschen Konsistenz beibringen bei der Aussprache, Roman. Ja, das war aber doch mal ein spannendes Gedankenexperiment zu der Zukunft der industriellen Wertschöpfung, vor allem in Deutschland. Und ich glaube, da kommt ganz schön was auf uns zu, oder?
Auf alle Fälle. Also das Thema ist bekanntlich beschäftigt uns, auch mich persönlich jetzt in den letzten Monaten noch relativ stark. Und ich freue mich darauf, heute die Gedanken auch, die wir vielleicht schon haben, die ich mir persönlich schon gemacht habe, auch deine Gedanken natürlich interessieren mich sehr zu dem ganzen Thema, die ja schon zum einen, ich glaube, das kann man uns jetzt nicht, muss man uns, manchmal werden wir schon kritisiert, wir sind natürlich sehr gewissermaßen Optimisten, weil wir glauben, dass wir noch handlungsfähig sein können und es auch sind. Aber ich gebe auch zu, die Sorge um den industriellen Wertschöpfungsstandort Europa, Deutschland und eben in unserem Fall auch Ostwestfalen-Lippe, die ist definitiv da und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir darüber sprechen und auch gucken, welche Optionen es gibt. Und ich freue mich einfach mal, die ersten Gedanken heute auch teilen zu dürfen.
Ja, und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Out of Time, Vision, Technik, Zukunft. Ich bin Tommy Falkowski, Folienbau, Feinschliff, Mechaniker hier am Fraunhofer IEM und mit mir im Studio wie immer ist der Mechatronik-Vorarbeiter Roman Dumitrescu.
Ja, herzlich willkommen, hi.
Ja, Roman, wo fangen wir denn an? Also ich hatte ja schon eingeleitet, wir sprechen halt immer über Wissensarbeit, also wie verändert sich Bürojobs, aber wenn wir ehrlich sind, ist das nicht notwendigerweise das, wo jetzt wirklich die Wertschöpfung oder die Leistungsfähigkeit unseres Landes oder auch Europas dranhängt, sondern das Thema industrielle Wertschöpfung ist tatsächlich eigentlich der Motor. Ja. Über den wir häufig sprechen.
Ja, das ist definitiv so. Da will ich jetzt die Statistiken auch gar nicht alle strapazieren und rausholen. Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist die Industrie nach wie vor, ist vor allem auch die sehr stark mittelständisch geprägt ist, auch aufgrund der Anzahl der Unternehmen, Anzahl der Arbeitsplätze, auch was Innovationsfaktoren und dergleichen angeht. Aber das Wesentliche ist, das sind die Punkte, wo eben die Welt physisch wird, weil was physisch ist, entsteht, Produkte, Systeme, Maschinen, Autos, aber eben auch physische Systeme genutzt werden, also die Produktion, um das Ganze zu erstellen. Und da sind wir auch in den letzten Dekaden besser gewesen als fast alle anderen Länder. Wir sind ja immer noch irgendwie in den Top 5 der Industriestandorte, der produzierenden Nationen weltweit, was ja aufgrund der Größe von Deutschland ja eigentlich schon bemerkenswert ist. Und wir waren lange Zeit auf Platz 3. Und also immer ganz vorne dabei. Japan ist so eine Top-Nation, China, ja. USA natürlich. Da spielen wir noch mit. Und die große Sorge, die man jetzt hat, auf der einen Seite, ich sage jetzt mal, das etwas pessimistisch ist, schaffen wir das durch das Thema, durch diese KI-Revolution, in der wir uns ja gerade befinden, kriegen wir unsere Industrie da durch? Oder schaffen wir das gar nicht und finden was Neues? Da gab es ja auch Möglichkeiten und Optionen, die allerdings sich auch, das Fenster hat sich viele Dinge meiner Meinung nach hier wieder geschlossen. Und jetzt ist ja eher so die Haltung, das ist ja gut, dass wir in der physischen Welt sind, die ist viel schwieriger als die normale KI-Welt und deswegen passiert uns schon nichts. Und da glaube ich, da gehen bei mir die absoluten Warnglocken an.
Ja, vor allem, weil natürlich die Frage ist, ja, vielleicht gibt es weiterhin die Wertschöpfung bei uns in Zukunft, aber wer gibt den Ton an? Von wem machen wir uns vielleicht in Zukunft abhängig, wenn tatsächlich mehr und mehr Prozesse durch KI durchzogen werden, wo KI dann wirklich essentieller Bestandteil ist, wenn es um Effizienz geht beispielsweise? Ich glaube, da führt kein Weg daran vorbei, immer weiter zu automatisieren. Und da wird natürlich KI eine große Rolle spielen. Wenn wir das dann aber nicht in unserer eigenen Hand haben, dann sind wir vielleicht irgendwann auch nur noch die verlängerte Werkbank.
Ja, definitiv. Also das werden wir gleich mal auseinandernehmen. Mir wird an dieser Stelle wirklich der Aufruf auch an euch, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wie seht ihr das? Seid ihr eher so Team Optimismus? Das kriegen wir hin, weil wir haben eine starke Wirtschaft und wir beherrschen die Anwendung und wir haben wichtige Punkte und wir schaffen auch diese Herausforderungen, die ja zum Teil nicht KI oder technologisch sind, da werden wir auch drauf eingehen, sondern struktureller Natur. Oder seid ihr Team eher Pessimismus? Der Zug ist schon längst abgefahren und wir sollten eigentlich im Prinzip die weiße Fahne hissen. Oder seid ihr irgendwo dazwischen und vor allem, warum glaubt ihr das? Ne? Hier bei uns in der Diskussion ist ja alles erlaubt. Wir zählen hier ja nicht die Fakten auf im Sinne von, das wird genauso kommen, sondern versuchen Zukunftsbilder zu entwickeln und mögliche Zukünfte vorauszudenken und dann vor allem gestaltungsfähig zu sein in der jetzigen Zeit, um zu gucken, was will man nicht und was will man erreichen. Und vielleicht auch so die provokative Frage, was würdet ihr denn tun, wenn ihr CEO eines Unternehmens wärt oder wenn ihr Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wärt? Was wär denn, was wären denn die Dinge, die ihr einleiten würdet und anders machen würde? Wir schimpfen ja hier alle in den letzten Jahren sehr viel. Und wir werden ja auch manchmal kritisiert, dass wir hier Dinge schlau daherreden. Aber wenn wir den Podcast ausmachen, dann ist es schon so, dass unser Tag damit sich auseinandersetzt. Was tun wir wirklich und wie setzen wir auch Dinge um? Und im Podcast teilen wir letztlich so die Einblicke, die wir hier tun. Also mich würde es interessieren, dass ihr euch da gerne stark mit einbringt in so eine noch sehr offene Diskussion.
Ja, definitiv. Aber lass uns doch mal drauf schauen, du hattest ja schon angedeutet, wir waren lange Zeit vorne mit dabei, in den letzten Jahren hat man das Gefühl, dass es da so ein bisschen schwächelt. Was sind denn so die Probleme, die jetzt auch, sag ich mal, wenn man noch nicht mal KI betrachtet, die dazu geführt haben, dass wir im Bereich der industriellen Wertschöpfung irgendwie doch vielleicht nicht mehr ganz vorne mit dabei sind?
Er muss einmal festhalten, was heißt Wertschöpfung jetzt in dem Zuge, ne? Und die Wertschöpfung, und das ist ja in dem Gedankenexperiment mit, du hast es ja schön gesagt, wie es jetzt ausgesprochen wird.
Forge.
Forge. Eigentlich sehr schön dargestellt. Also es geht hier nicht um den reinen Verkauf eines Produktes, sondern es geht um die gesamte Entstehungskette, die davor ist und zum Teil auch noch danach ist. Ne? Also praktisch, wir sagen immer, es beginnt irgendwie bei der Produktidee, beim Engineering, über die Produktion, die Logistik, den Vertrieb, die Wartung, also all das, wo man Geld verdienen kann, weil jemand bereit ist, dafür zu bezahlen und weil es Teil des Systems ist, des Erlöses. Und da haben wir in Deutschland uns in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten extrem gut positioniert. Also wir haben, wir sagen mal, wir haben tolle Maschinen verkauft, dann haben wir die auch toll gewartet, haben, ne, dann haben wir noch weitere Maschinen dran gebaut, dann haben wir für die Maschinen auch noch Ersatzteile und Zusatzteile. Also wir haben uns sehr schön in der Wertschöpfungskette ausgebreitet und haben uns dadurch ja unverzichtbar gemacht. Nicht nur für unsere industrielle Produktion, sondern für weltweit. Ne? Wir sind Ausrüstungsindustrie. Und wenn man sich jetzt dann die aktuelle Situation einmal anschaut, dann fange ich einmal an, einmal schon mal nach USA zu blicken, weil ich finde, ich habe einen schönen Artikel gesehen in dem Handelsblatt, der hat das rein von den Gewinnen mal zusammengefasst und gesagt, im Prinzip die 6 großen Tech-Konzerne in den USA, also Nvidia, Google, OpenAI und Microsoft, die verdienen so viel wie die größten 500 Unternehmen in Europa zusammen. Ja. Und das zeigt, dass es anscheinend nicht nur darum geht, in der klassischen Wertschöpfung sich auszubreiten, sondern offensichtlich ist die Marge in anderen Bereichen größer. Ja. Und da kommen wir mit Plattformen und so, da können wir weiter reingucken, was die Amerikaner auch vorhaben. Aber die bewegen sich, und das ist das Wesentliche ja auch in den Bereich der industriellen Produktion hinein, ja, als doch relativ interessanten Markt, den wir momentan sehen. Und wenn man sich so die ganzen Themen anschaut, die Herausforderungen sind, dann muss man einfach sagen, dass das erstmal nicht nur technologische Fragestellungen sind. Ne? Mhm. Also wenn ich habe, man sieht so Zeitungsartikel, siehst du bestimmt auch, wir haben die Diskussion bei uns auch, ne? 40 Tage Woche, 35 Stunden, also 40 Stunden Woche, 4 Tage Woche, 35 Stunden Woche, die Diskussion der letzten Jahre, Homeoffice, das sind ja alles richtige und wichtige Diskussionen, ne? Bloß sie hält, also sie, der Beitrag zu dem, zu der eigentlichen Herausforderung davon ist nicht, mir nicht erschlicht, ersichtlich, den er hat. Und wir müssen uns so erstmal fragen, wollen wir und wie wollen wir in 10 Jahren noch industrielle Wertschöpfung in Deutschland betreiben? Und ich sage jetzt mal, die Fragen, die oftmals schnell diskutiert werden, die tragen dazu nicht bei, auf diese Frage eine Antwort zu finden, weil sie davon ausgeht, dass das, wie es bisher läuft, einfach so weiterläuft und dann wäre es ja schön, wenn wir 5 Stunden weniger arbeiten. Ne? Aber es wird nicht so weiterlaufen.
Ja, also wir haben schon viele Herausforderungen, die uns im Weg stehen oder die uns behindern. Dann kommt jetzt noch KI dazu. Das ist so ein bisschen wie so ein Brandbeschleuniger, der vieles beschleunigt, gerade wenn du dir jetzt nach links und rechts anguckst, ne, die internationalen Player, die nutzen natürlich KI vehement auch schon, um dann vielleicht auch aufzuholen, wenn sie noch hinten dran sind. Und da, glaube ich, sollten wir uns ernsthaft die Frage stellen, was sind denn die Mehrwerte, die wir hier noch zu bieten haben? Wo sind wir noch besser? Und ist das was, wo jemand anderes mit der entsprechenden Technologie da schnell aufholen kann, oder können wir das irgendwie schützen, und ist der Know-how-Vorsprung, wenn wir ihn überhaupt noch haben, das ist ja, kann man ja wirklich auch erstmal noch diskutieren, aber reicht das denn aus?
Die Zahlen sind super unbequem, wenn man sie sich wirklich anschaut, wie es momentan um die Wirtschaft steht. Und KI ist jetzt, ich würde sagen, nicht der Auslöser dieser schlechten Zahlen. Ich werde einfach mal ein paar nennen, und dann können wir gucken und dann merken wir, dass KI nicht das Thema ist, die diese Situation verursacht hat, aber jetzt entweder der Brandbeschleuniger ist, dass es schlimmer wird, oder vielleicht die Lösung ist, auch daraus wieder rauszukommen und zu modernisieren, weil wir haben ein strukturelles, systemisches Problem in unserer Industrie. Das ist nicht von Hand zu weisen. Wenn wir gucken, wir müssen die Nachricht durchgucken, Volkswagen 100.000 Stellen abgebaut. Mercedes hat seinen Gewinn halbiert zuletzt. Ja? Bosch steckt mitten in einem riesen Umbau. Also alle großen Konzerne, wo jeder mal als Student, der im Ingenieursbereich irgendwie unterwegs war, gerne mal, ich habe da bei mehreren von diesen Unternehmen Praktikas gemacht und gearbeitet hätte, die stehen vor einer massiven Disruption und sind eigentlich jetzt gerade mittendrin. Und das hat ja erstmal mit KI noch nichts zu tun gehabt. Da wird dann oftmals KI als der Heilsbringer genannt. Ja, dann können wir ja effizienter werden. Und das, aber so einfach ist die Logik, das wissen wir auch. Und das können wir gleich etwas reinbekommen. Und zurückzukommen zu der Diskussion 35-Stunden-Woche. Es sind ja fast alle jetzt mittlerweile, und das geht ja auch durch die Presse durch, dass ja die Wirtschaft fordert, ja eine 40-Stunden-Woche wieder. Also wieder in eine Vollbeschäftigung in älterer Zeit zu bekommen, weil die Unternehmen einfach unter so einem immensen Wettbewerbsdruck stehen. Also dieser Wettbewerbsdruck. Und da ist der wichtigste Punkt, den ich sehe beim Wettbewerbsdruck, der ist tatsächlich für unsere Industrien maßgeblich aus China gekommen und nicht jetzt eben durch die KI-Tech-Konzerne erstmal, sondern aus China, weil die sich einfach jahrzehntelang angeschaut haben, wer macht am geilsten industrielle Produktion. Das ist ja die chinesische Denkweise, ich gucke mir das von den Besten ab. Das waren wir. Wir waren auch noch so schlau, dass wir dorthin gegangen sind und es auch noch erklärt haben und alles offengelegt haben, wie es genau funktioniert, weil wir auch der Meinung waren, wir müssen dort produzieren, weil es ein spannender Markt ist. Und jetzt dreht sich das ja gerade, In der Hinsicht, dass die Chinesen anfangen, also massive Fabriken in Europa aufzubauen.
Ja.
Also massiv zu, das ist der größte Fabrikenbau, wenn man es jetzt auf so nennen würde, ist China in Europa. Und wir müssen uns fragen, ist das dann eine europäische Wertschöpfung oder eine chinesische Wertschöpfung auf unserem Terrain? Und was heißt das eigentlich? Das geht ja sehr stark um die Automobilisten, die wollen natürlich auch Zölle jetzt umgehen und dergleichen. Und das müssen wir auseinanderbekommen. Oder ist es vielleicht auch was Gutes? Also das ist ja, es muss nicht was Schlechtes heißen.
Ja.
Ne? Also das sind alles Dinge, die machen aber die Sache sehr komplex und die haben erstmal mit KI erstmal nichts zu tun. Aber natürlich müssen wir uns vor allem mit dem Thema, was heißt jetzt KI, wie ich spiele das mit rein, auseinandersetzen, weil dann kommen wir an den Punkten, wo wir zumindest ein bisschen Ahnung haben und vor allem, wo wir Handlungsoptionen haben, wo eben einige Dinge vielleicht schon in Stein gemeißelt sind, aber viele eben auch noch nicht.
Mhm. Ja, ich glaube, wenn man vor allem nach China schaut, ist auch die Mentalität natürlich eine ganz andere. Also die Bereitschaft, da Technologien aufzunehmen und anzuwenden, ist eine ganz andere. Das ist, ich habe mit mehreren Leuten auch in den letzten Wochen gesprochen und die haben gesagt, wenn die jetzt zum Beispiel in die USA gehen, in die Unternehmen, hatten die jetzt nicht das Gefühl, dass die irgendwie weiter sind als wir, auch in der Anwendung von KI insbesondere. In China sieht es ganz anders aus. Ne? Ja. Da ist die Einstellung zu diesen neuen Technologien eine ganz andere. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine große Gefahr. Und wenn wir jetzt uns angucken, okay, China investiert in Europa zunehmend, die bringen dann auch quasi diese Anforderungen mit und werden alles so aufbauen, dass hier wirklich alles auf Effizienz getrimmt ist, ist halt die Frage, ob wir damit überhaupt zurechtkommen hier vor Ort.
Absolut. Und wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wie sieht eigentlich industrielle Wertschöpfung im KI-Zeitalter aus, dann ist eine Technologieoffenheit in einer Gesellschaft natürlich hilfreich, die erstmal sagt, okay, KI ist ein spannendes Thema und das sieht man mit jedem, der in China war oder dort Geschäfte macht. Wir haben viele Unternehmen ja auch dort, die sagen halt, dort werden halt die Dinge dann umgesetzt und gemacht und wir verlaufen uns praktisch schon in Diskussionen, bevor wir eigentlich in Umsetzung kommen. Das wollen wir reformieren. Das fängt von unseren Datenschutzthemen ab, das können wir jetzt durchgehen, über alle Regularien. Zum Teil sehe ich aber auch den mangelnden Change oder die Bereitschaft zum Change bei den einzelnen Individuen auch, weil man, es ist halt einfach jetzt unbequem. Bewegung ist immer Bewegung, ne? Es ist nicht Stillstand und Stillstand ist ja auch, man hat sich ja irgendwie dann, sagt es doch eigentlich ganz schön so, ne? Das war ja auch super, ne?
Ja, ich meine, lange Zeit haben wir ja wirklich Dinge entwickelt und hatten, glaube ich, auch, zumindest, sage ich mal, in den ingenieurstechnischen Berufen hatten wir auch eine Begeisterung dafür, hochwertige Dinge zu entwickeln. Und ich habe das Gefühl, das Problem ist gewesen, wir haben dann perfektioniert. Wir haben halt den Blick nach vorne verloren. Was kann man denn jetzt Neues erschaffen? Und haben immer weiter an den Dingen, die wir schon gut konnten, gewerkelt. Und andere sind einfach an uns vorbeigezogen. Und das sieht man halt jetzt ganz krass in verschiedenen Branchen, ne? Automobilbranche. Da kann man sicherlich drüber diskutieren, bis heute noch, ne? Spaltmaß und solche Geschichten. Aber interessiert das den Kunden am Ende? De facto, China hat im Bereich elektrische oder Elektromobilität hat einfach ultimativ Gas gegeben.
Ja. Das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Also das sind aber alles positive Sachen, die, wie ich finde, dass man zeigt, wenn man es wirklich ernst meint, kann man in kurzer Zeit wirklich den Hebel umlegen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn ich eine Sache darf, was mir total hängen geblieben ist, ein Interview, den hat Martin Brudermüller gegeben, Aufsichtsratsvorsitzender von Mercedes-Benz und ehemaliger Chef von BASF. Und der hat gesagt, ich habe das hier mal rausgeschrieben und zitieren jetzt einfach, das historisch bewährte Geschäftsmodell Deutschlands funktioniert so nicht mehr und kann unseren Wohlstand auf Dauer nicht mehr sichern und zählt dann auf, ne, beschleunigte Erosion der Wettbewerbsfähigkeit, Reformresistenz, also dass wir auch irgendwie nichts ändern wollen, Deutschland, und dass uns wirklich ein neues Betriebssystem für unsere Volkswirtschaft, ein fundamentales neues Betriebssystem, jetzt nicht nur technisch gesehen als Betriebssystem, ne, das umschließt ja auch alle Stakeholdergruppen mit rein. Also wir müssen uns alle damit arrangieren, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Politik, dass wir uns überlegen müssen, wie wollen wir eigentlich in Zukunft wertschöpfen. Und das hat China gemacht mit ihrer Produktions- und Industriestrategie, haben sich auf den Weg gemacht, haben eine Vision, ein Zukunftsbild entworfen und sind dem hinterher gerannt und haben dafür auch investiert. Und das haben wir nicht. Das ist einfach die große Kritik. Und deswegen, in was willst du denn investieren? Welches Zukunftsbild der industriellen Wertschöpfung in Deutschland?
Ja.
Und das brauchen wir unbedingt, damit wir eben wieder eine Investitionsbereitschaft, eine Motivation, damit die jungen Leute sagen, ich möchte Ingenieurin werden, ich möchte Informatik studieren. Denn das sind Dinge, die uns ja bisher extrem viel geholfen haben und nach vorne bringen.
Mhm. Ja, ich hatte auch vor ein paar Tagen einen interessanten Beitrag gelesen. Da hatte einer gesagt, dass das Traurige ist, wenn wir uns angucken in der Corona-Pandemie oder auch mit dem Ukraine-Krieg, wir haben halt Dinge geschafft zu bewegen plötzlich. Ne? Wir haben ein Impfprogramm ausgerollt in Rekordschnelle. Wir haben LNG-Terminals gebaut. Wir haben alle Regeln gebrochen. Wir können es, wenn wir wollen. Ja. Ne? Also wenn der Druck hoch genug ist, können wir Dinge umsetzen. Also das steht außer Frage. Warum machen wir das denn jetzt nicht genauso? Also der Druck muss doch jetzt genauso hoch sein.
Du kennst, also wir haben ja gestern Abend noch über ein Thema diskutiert. Hier mal vernünftigen Server, KI-Server bei dir an den Arbeitsplatz dran zu stellen und dann kommt der Erste und sagt, ja, Moment mal, Brandschutz. Wenn der da noch weiterläuft, wenn du nach Hause gehst, weil KI läuft ja 24 hours, ne, 24/7, das ist ja das, was wir wollen und auch nutzen wollen, dann kommt der Erste und sagt, Moment mal, da muss man mal Brandschutz hier am Arbeitsplatz und sowas. Und ich glaube, diese Einwände sind natürlich auch immer berechtigt, aber ich weiß nicht, ob, also man muss halt wirklich am Ende des Tages überlegen, wie groß der Schaden ist, wenn die KI nicht läuft, ne? Also das ist, oder wenn wir nicht ausprobieren, wenn wir nicht machen und es dürfen noch Fehler, sind doch erlaubt. Wir haben eine Null-Fehler-Kultur und eine Null-Erfolgskultur bekommen dadurch.
Ja, ich hab letztens eine Diskussion mitbekommen, die geht in die gleiche Richtung. Da ging es darum, die wollten in einen Sicherheitsbereich eine Kamera installieren, um quasi festzustellen, ob eine Person irgendwie in dem Bereich ist, damit der Stapler dann jetzt in dem Augenblick vielleicht nicht um die Kurve fährt. Ja, und in den USA kriegen die das hin, können den Piloten machen. Da geht es wirklich um KI-basierte Personenerfassung. Jetzt technisch relativ trivial, ist eigentlich ein gelöstes Problem. Und in Deutschland fangen die gar nicht erst an, weil der Betriebsrat wird das eh blockieren. Und es geht um Personensicherheit. Ne? Also eine Person, die im Gelände unterwegs ist, du weißt, dass die Person da arbeitet. Also es geht gar nicht um, also es kann gar nicht um Datenschutz eigentlich gehen, weil die Person ja, man weiß, diese Person ist da, man arbeitet, man kennt den Namen, aber man könnte ja nachvollziehen, dass diese Person jetzt gerade was macht, was sie eigentlich nicht machen soll. Und das sind dann halt so Diskussionen und in dem Einzelfall vielleicht, wenn du es betrachtest und sagst, ja klar, korrekt, das sind die Regeln, aber in der Gesamtheit machst du dir einfach deine komplette Wettbewerbsfähigkeit mittelfristig kaputt, wenn du nur noch diese Diskussion führen musst und nicht mehr ins Machen kommst.
Kurz einen Exkurs zu dem Thema. Ich halte das auch für sehr heuchlerisch eigentlich am Ende des Tages. Auch die Leute, die da sehr stark auf ihre Daten beruhen. Mhm. Es gibt natürlich die Leute, die geben gar nichts her. Ne? Die leben faktisch in so einer isolierten Zweitwelt. Aber dieses Phänomen hatten wir hier auch schon mal, dass die Leute denken, ich gehe ins Internet und das schlägt mir genau vor, was ich eigentlich möchte, die hören mit. Das kommt ja daher, weil ja so viel von dir bekannt ist mittlerweile. So. Und dann bist du gibst praktisch in der Öffentlichkeit oder für Unternehmen wie Google und dergleichen so viel bekannt, aber für deinen Arbeitgeber, der ja für dich Fürsorge trägt, das dürfen wir nicht vergessen, er trägt ja Fürsorge, er will ja auch seiner Pflicht gerecht werden, den behandelst du praktisch wie jemand, die größte Person, die du misstrauen musst.
Ja, ne? Ja.
Und das gerade da trifft dann das ganze System einfach auf seine Grenzen. Wenn wir ein Arbeitgebersystem haben, was extrem sich diese Fürsorge für Arbeitnehmer, das haben wir ja jetzt über hunderte von Jahren in der industriellen Revolution gearbeitet, und dann kommt so ein Misstrauenssystem noch hinzu, dann wird es schwierig, das technologisch auf das nächste Level zu heben. Also da müssen wir Kompromissbereitschaft, ich sage nicht, dass wir alles dem Arbeitgeber erlauben dürfen oder Arbeitnehmer, aber wir müssen uns einfach an der Stelle neu erfinden.
Ja.
Und nicht alle sagen, mit einer Maximalforderung von dem, was sie schon erreicht haben, da gehen wir nichts mehr davon her. Weil das wird mit Sicherheit nicht funktionieren.
Und das ist ein reelles Problem. Also ich habe jetzt mit vielen Unternehmen in den letzten Wochen gesprochen und es gibt einige, die geben richtig Gas, die haben es hinbekommen, auch in Abstimmung mit beispielsweise dem Betriebsrat. Es geht, wenn man will. Wir wissen auch, dass aus vergangenen Projekten, dass man das auch hinbekommt und dass man da im Dialog auch die Dinge umsetzen kann. Es gibt aber auch viele Fälle, wo wirklich Blockadehaltung ist und diese Blockadehaltung führt letztendlich dazu, dass einfach nichts umgesetzt werden kann. Plus, es führt natürlich dann bei einer riesen Frustration auch in der Belegschaft, die motiviert ist. Gestern hatte ich noch gelesen, hat einer geschrieben, wenn dein Arbeitgeber dir verbietet, KI einzusetzen, dann kündige besser und geh woanders hin. Und ich bin der gleichen Meinung.
Ne? Würdest du definitiv sofort tun. Aber deswegen ist ja die Frage, die du gestellt hast, war ich ja selber etwas abschweifend, was bedeutet jetzt KI in diesem ganzen Setting da reinzubekommen? Und KI heißt jetzt nicht, wir setzen es einfach oben drauf und dann läuft das. KI heißt auch nicht, wir klären jetzt all diese Fragestellungen, demografischen Wandel und setzen es dann oben drauf, sondern wir müssen schon gucken, was heißt KI, was heißt tatsächlich die industrielle Wertschöpfung bei uns. Und das ist ja viel, viel komplexer, als viele meinen, wir produzieren halt ein Auto und dann fällt das halt hinten vom Band, sondern wir haben ja hier keine, also wir reden ja eigentlich, die Wertschöpfungskette ist eigentlich falsch, wir reden ja von einem Wertschöpfungsnetz, von auch die gesamte Wertschöpfungsextrem ist ja mehr wie so eine Lasagne, ne? Das ist alles so ineinander geworden und das fängt eben schon bei diesen Engineering-Aufgaben an, bei den Daten und alles hängt sehr, es ist sehr komplex, was alles zusammenhängt. Ich glaube, an manchen Stellen kann man es auch leichter machen. Auf der anderen Seite glaube ich auch tatsächlich, dass unsere Stärke in Deutschland bisher immer war, gar nicht, dass wir die Technologien alle erfunden haben, sondern dass wir wirklich in der Lage waren, sehr komplexe Produkte und Systeme und Leistungen, die dahinter verbunden sind, in einem hohen Qualitätsstandard, mit einer hohen Qualität, an den Markt zu bekommen. Und was sich ja bisher bewährt hat. Ne? Und jetzt müssen wir leider feststellen, es andere schaffen auch hohe Komplexitäten, auch mit einer hohen Qualität. Und jetzt kann ja die Frage, jetzt kann ja die Antwort darauf sein, okay, wie schaffen wir es wieder besser? Also wir verharren ja auf dem Stand, jetzt hat jemand aufgeschlossen zu uns, wie China ist sehr stark. Aber wir können ja auch sagen, mein Gott, da ist jemand besser geworden, wo werden wir denn jetzt besser? Also wir müssen ja auch noch Potenziale haben. Oder ist das das Maximum und wir haben jetzt, die industrielle Wertschöpfung ist jetzt gedeckelt, das ist das Maximum, was zu erreichen. Was ich nicht glaube, weil wir sehen ja zum Teil, dass China uns ja an manchen Stellen ja sogar überholt. Also heißt es, wir haben ja Potenziale und auf die müssen wir gucken. Und das können ja auch andere sein. Und wir dürfen jetzt auch mal lernen. Wir dürfen vielleicht an der Stelle ja auch von China lernen. Und das halte ich für ganz wichtig und das zeigt das Potenzial gerade von KI. Weil das, was wir am höchsten erschließen könnten, warum? Weil wir haben ja Aufgabenstellungen, die wir gut verstehen, die wir gut kennen, die wir momentan eben händisch oder traditionell lösen. Und was davon können wir eben tatsächlich in einem KI-geführten System vielleicht produktiver und besser machen? Und da geht es nicht in erster Linie darum, dass wir jetzt Arbeitsplätze ersetzen wollen, sondern es geht in erster Linie darum, produktiver zu werden. Also dort wirklich wettbewerbsfähiger zu werden. Das ist das eigentliche Ziel, das wir verfolgen sollen. Und da kann man natürlich anfangen mit irgendwelchen Use Cases. Man muss es aber natürlich ganzheitlicher und komplexer auch denken. Da gibt es so viele Beispiele. Also ich weiß nicht, wie viele Projekte wir in den letzten 3 Jahren gemacht haben, alleine um Anforderungen an Produkte zu systematisieren mit KI. Also so eine Anforderungsliste, wer noch nie mal ein komplexes Produkt mal gemacht hat, so eine Anforderungsliste ist keine Liste, sondern ist ein Buch. Ja, mit ganz, ganz vielen. Und weil man nicht jedes Mal mit dem Buch neu anfängt, fängt man mit jeder Punktgeneration an mit dem alten Buch. Und dann führt man das fort. Und dann gibt es ja auch viele Beispiele, wo das richtig schief geht, weil man eben Anforderungen noch nicht aktualisiert. Ist kein Prozess, den der Mensch gut machen kann. Und das ist ein prädestiniertes Thema zum Beispiel für KI-Systeme. Und das kann man eben durch die gesamte Wertschöpfung so durchdenken. Aber es sind halt alles coole Spezialthemen. Cool, sag ich. Als Experte sagst du sicherlich auch, sagt der Ingenieur, die Ingenieurin auch. Und das macht es ja auch interessant. Wenn das etwas wäre, wie jetzt in einer Bildverarbeitung standardmäßig jetzt oder Postkarten schreiben, dann wäre das etwas, wo, glaube ich, die deutsche Industrie nicht gut wäre. Aber in diesen komplexen Dingen, die wir vielleicht selber auch sehr komplex gedacht haben, glaube ich, da finden wir uns noch besser zurecht als alle anderen.
Was sind denn so Aufgabenstellungen, wenn wir jetzt wirklich mal konkret reingucken in die industrielle Wertschöpfung? Wie gesagt, Wissensarbeit haben wir jetzt im Bürokontext schon oft diskutiert, was man da machen kann. Aber was sind denn jetzt so konkrete Dinge, die man dank KI besser machen könnte?
Ja, man muss sich das mal so vorstellen. Also wenn wir jetzt in der industriellen Wertschöpfung werden Dinge, man sagt immer so zweimal gebaut. Einmal also physisch auf der Produktion und einmal im Vorfeld, ich sage jetzt mal im Kopf des Ingenieurs. Das sind natürlich viele Ingenieure und mittlerweile auch nicht im Kopf, sondern digital.
In der Simulation.
In der Simulation, es wird alles virtuell aufgebaut. Und gerade dieser erste Schritt, wo das Produkt eigentlich virtuell aufgebaut wird, das Engineering, so in unserem, das hat so ein Riesenpotenzial zu beschleunigen, zu bewegen, wenn wir einfach mehr schaffen zu entwickeln.
Zu parallelisieren.
Momentan ist ja wie so ein Staffellauf, ne? Und dann sagt jeder hier, aber dein Staffel ist aber noch nicht ganz richtig, ich schicke ihn erstmal wieder zurück. Ne? Also das zu parallelisieren, Simultaneous Engineering, der Fachbegriff, den habe ich als Student schon gelernt, ne? Noch nie gesehen. In dieser Art und Weise, KI ermöglicht uns solche Dinge, dass wir nicht so stringent, weißt du noch, wir haben vor 3 Jahren so ein Bild gemacht von einem klassischen V-Modell als Entwicklungsmodell und haben es zerschossen, weil wir gesagt haben, das muss aus den Köpfen raus, dass wir jetzt so wasserfallartig hier die Dinge abentwickeln. Da müssen wir aber von der Denkweise auch weg. Und das ist das eine Riesenpotenzial. Und dann können wir auch über das zweite sprechen, sollten wir auch parallel machen, also auch nicht nacheinander, über das Physische. Natürlich wird KI im Bereich Robotik in der Produktion ist momentan ein Riesenthema. Ne?
Ja.
Aber die Potenziale, wenn man mich jetzt fragen würde, sind schneller und größer tatsächlich in diesem ersten Bereich. Und im zweiten Bereich, da müssen wir jetzt ausprobieren, was können wir tatsächlich wie lösen. Ich glaube niemals an so eine Dark Factory, also wo wir praktisch keine Leute mehr in der Fabrik in Summe haben, weil für mich eine Fabrik mehr ist als die Produktionsstraße. Da gehören die Leute dazu, die Produkte entwickeln, vermarkten, all diese Dinge. Aber wir haben doch jetzt in den letzten 40 Jahren schon gesehen, dass immer weniger Leute durch eine Produktionsschiene, also an der Produktionsstraße stehen auch kaum noch Leute. Und als ich mal vor 10 Jahren in Malaysia war, da war ich erstaunt, wie viele Leute noch an der Produktion standen. Da habe ich sofort den Unterschied gemerkt, okay, so muss das wahrscheinlich in den 60er, 70er Jahren bei uns auch noch gewesen sein.
Ja, so Fließbandarbeit.
So Fließbandarbeit. Und wenn du jetzt heute dahin festigst, da stehen bei uns aber jetzt mittlerweile wieder mehr Leute rum. Ne?
Ja.
Also das sind diese Punkte, da müssen wir einfach Gas geben.
Ja. Ja, ich bin da noch unentschlossen, muss ich sagen. Also so eine Dark Factory kann ich mir schon vorstellen, ob sie dann halt wirklich lange Zeit dauerhaft laufen kann, ohne dass da jemand wirklich rein muss. Das ist, glaube ich, eine andere Frage. Bis wir an dem Punkt sind, wo wir Roboter haben, die dann da reingehen können und die agil genug sind, um jede Aufgabe zu lösen. Ich glaube, das wird noch tatsächlich noch dauern, bis wir dahin sind. Aber was du gesagt hast, finde ich spannend. Du sagst, es ist, sag ich mal, man kommt schneller im Engineering-Bereich jetzt an die Ziele, aber ich habe letztens auch wieder was Spannendes gehört, wo ich mich selber erwischt habe, wo ich gesagt habe, fuck, da habe ich echt jetzt gar nicht so richtig dran gedacht. Und zwar, wenn du in der Fertigung deine Fertigung auch nur um 1% effizienter machst, dann redest du über ganz andere Summen, als wenn du Prozesse im Büro beschleunigen kannst, wo es dann vielleicht darum geht, du sparst eine Person vielleicht ein oder die Kosten für eine Person. In der Fertigung holst du halt ganz schnell ganz andere Summen raus. Und ich glaube, deshalb ist es spannend, dass wir nicht den Fehler machen und zu sagen, ja, wir nehmen jetzt hier KI und wir machen jetzt den Engineering-Prozess nur toll, sondern wir sollen auf jeden Fall parallel es nutzen, um auch die Fertigungsprozesse zu optimieren, um vielleicht auch neue Fertigungsverfahren zu erschließen, die wir bisher noch nicht hatten oder die wir noch nicht einsetzen konnten. Weil gerade da, auch im Bereich der Automatisierung, Steuerungsprogrammierung beispielsweise, natürlich wird KI da einen riesen Vorteil bringen können, wenn sie richtig eingesetzt wird.
Definitiv. Jetzt muss man trotzdem eine ganz leichte Gegenposition an der Stelle. Ich gebe dir zwar recht, dass die Potenziale da hoch sind, wir haben aber in der Produktion traditionell schon immer Leute gehabt, die das ja gemacht haben. Mhm. Also wir hatten in der Produktion, und der Fertigungsleiter hat im Prinzip seine drei Kenngrößen, ja? Und das ist Zeit, Kosten, Qualität, ne? Und,
aber glaubst du, dass wir da am Optimum
agieren? Nein, das sage ich ja, wir müssen jetzt ausprobieren, wie viel kann KI dort uns noch rausholen? Das könnten Riesenpotenziale sein, auch durch die Automatisierung, des weiteren Schritt auch durch Robotik, auch durch eine Flexibilisierung. Wir haben ja momentan Produktionsstraßen ja auch sehr unflexibel gebaut, um sie möglichst produktiv zu gestalten. Mhm. Wenn wir bei einer gleichbleibenden Produktivität eine höhere Flexibilität hinbekommen könnten, durch, ich sage jetzt ganz vereinfacht, humane Robotik, das ist alles nicht so einfach. Aber das wäre natürlich, allein das wäre auch ein Riesengewinn, ne? Das wäre auch ein Riesenthema. Aber ich sage in der Entwicklung, im Engineering, da wo es gedanklich gebaut wird, wo wir ja am Ende des Tages uns auch beschweren, dass wir nicht die geilsten Innovationen rausbekommen, an dem Punkt, da gibt es in der Tradition nicht die Person, die hinterherläuft und sagt, haben wir das wirklich so gut gemacht, wie wir es machen konnten. Im Sinne der Effizienz, aber auch im Sinne der Effektivität. Effektivität, habe ich das Richtige wirklich entwickelt, was der Markt wollte.
Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht der sehr, sehr spannende Punkt, nämlich die Fragestellung, was können wir denn jetzt nicht nur schneller machen als bisher, sozusagen das Gleiche, was wir bisher gemacht haben, sowohl im Engineering als auch in der Fertigung. Im Engineering nämlich die Frage, können wir jetzt nicht viel größere Räder drehen oder können wir jetzt nicht viel bessere Produkte entwickeln, die wirklich dann auch die Anforderungen des Marktes ganz anders treffen. Das wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt über die verschiedenen Branchen sprechen, wo wir stark sind. Was wäre denn, wenn die deutschen Automobilbauer es irgendwie schaffen würden? Also ist jetzt vielleicht sehr viel Copium und Hopium mit dabei, aber wenn wir plötzlich Systeme entwickeln, die einfach geiler sind, wo die Leute einfach mehr Bock drauf haben. Ne? Also es ist eine riesige Herausforderung. Ich will das nur als Beispiel reinbringen. Ja. Und bei sowas, wo man früher gesagt hat, das ist uns jetzt zu heikel, vielleicht haben wir da jetzt einfach den Hebel zu sagen, ja, aber wir können ja viele Sachen ausprobieren parallel, wir können iterativ vorgehen, wir können Daten viel, viel krasser analysieren als vorher. Und genau das gleiche auch im Bereich der Fertigung, was du gesagt hast. Ne? Also wir haben Fertigung natürlich schon automatisiert, sehr stark automatisiert sogar, aber häufig dann so, dass es sehr starr ist. Wir produzieren dann in hohen Stückzahlen ein Produkt. Ich erinnere mich an Frank Piller, der hat schon, Stückzahl 1, Mass Customization, davon redet der schon seit gefühlt 10 Jahren oder länger noch. Ne? Und das war immer ein cooler Gedanke, der weiß das ja auch cool rüberzubringen, aber wir haben es nie geschafft, dahin zu kommen. Ne? Dann kam halt sowas wie additive Fertigung, 3D-Druck. Aber auch das war jetzt nicht die Technologie, die dann dafür geführt hat, dass wir wirklich dann diese Produkte, das waren dann immer für Nischenanwendungen eher so oder für das Prototyping sehr gut, aber im Bereich der industriellen Fertigung hat das jetzt nicht so krass die Sache verändert.
Also allererstes muss man sagen hier, also wir hoffen mal, vielleicht kriegen wir mal Frank hier in unseren Podcast rein. Schreibt das mal in die Kommentare, ob ich das wünschen würde. Frank Piller, RWTH Aachen, also wirklich einer der inspirierendsten Professoren, aber auch Persönlichkeiten. Also ich würde jetzt gar nicht auf die Professoren.
Solche Leute brauchst du, ne? Motivierende Leute, die halt auch Gas geben, die vielleicht auch ein bisschen verrückte Ideen mitbringen.
Genau, und ich hab mit ihm ja mehrere Jahre lang, bis Corona, für den Süddeutschen Verlag haben wir zusammen die Mass Customization Losgröße 1 Veranstaltung gemacht. Ich habe die moderiert, wir haben uns uns am Ende des Tages immer zusammen dann im Fachbeirat dort abgestimmt und das war wirklich eine Freude, mit ihm da zusammenzuarbeiten. Und er hat ja dieses Bild schon lange gehabt und es ist ja auch geiler. Und wir müssen ja überlegen, wir haben halt, was wir halt gemacht haben, auch an den Produkten, wir sehen ja, dass der Trend eigentlich woanders hingeht, dass der Nutzer sich gar nicht in die immer tieferen technischen Details, so auch eines Autos beschäftigt, sondern es begeistert ihn. Jeder deutsche Ingenieur sagt, hier vorne steht mein Tesla und sagt, das ist doch viel simpler als jetzt hier so ein Bild. Das mag sein, ne? Aber die Features, die ein Elektroauto und weiß ich was, oder die auch ein Tesla als erster gebracht hat, vielleicht auch schon vor ein paar Jährchen, ne? Der muss ja auch wieder mit neuen Dingen kommen. Aber die sind einfach Dinge, die sind simpel, aber ist doch cool.
Aber naja gut, aber sowas wie Full Self-Driving, das ist
ja klar,
eine krasse
Herausforderung. In die andere Richtung.
Das ist doch eigentlich, da müsste es ja jeden Ingenieur kitzeln zu sagen, ich will da lieber mitarbeiten, als jetzt hier irgendwie an irgendwelchen Ventilen nochmal das letzte Müh rauszuholen.
So ist es. Und ich habe auch neulich mit einem CEO von einem bekannten, ich will es jetzt nicht nennen, großen deutschen Vorzeigeunternehmen gesprochen, nicht aus OVL. Und er hat mir gesagt, also du musst wir haben wirklich ein Problem. Ne? Also wenn wir hier um solche Komponenten sprechen, Kleinstkomponenten, da können die Ingenieure bei uns, die kriegen einen neuen Entwicklungsauftrag und im Prinzip ist es eine Füllefanz-Anpassung. Ne? Ja. Ist eine Füllefanz-Anpassung. Aber da machen die einen richtigen Entwicklungsprojekt raus. Ja. Mit allem drum und dran. Ne? Da sind die nicht zwei Tage dran. Da wird da richtig hier nochmal alles gemacht und drum und dran. Und er hat gemeint, das können wir uns nicht erlauben. Wir können nicht, das geht einfach nicht. Ne?
Und ich würde sogar die Hypothese in den Raum stellen, dass du sowas mit KI heute schon oder in naher Zukunft komplett automatisieren kannst. Wenn du weißt, was du messen willst, wenn du Parameter optimieren willst, das wird so sein, dass diese Art der Optimierung, die brauchst du nicht mehr dann mit mehreren Ingenieuren über Wochen oder Monate durchzuführen.
Also ich glaube, KI ist eine super Inspiration für wirkliche Engineering-Fragestellungen. Dann ist sie sehr gut, um groben Entwürfe zu erstellen. Dafür, dann glaube ich, für neue Produkte, für absolut neue Ideen, spielt der Mensch eine ganz wahnsinnig wichtige Rolle. Aber dann, wenn es dann um Anpassungen geht, um Varianten, um das Gleiche, dann glaube ich, dass der Automatisierungsgrad dort definitiv zunehmen kann im Vergleich zu heute. Und ich glaube, dass die Ingenieure auch mehr Spaß haben, neue Dinge zu erfinden, als den Flansch anzupassen.
Ja, das glaube ich halt auch. Also zumindest, wenn ich jetzt von mir spreche, das macht mir natürlich deutlich mehr Spaß, als immer wieder die gleiche Art der Aufgabe zu haben. Natürlich, da findet sich nicht jeder wieder. Du hattest das Beispiel mit den Programmierern ja in der letzten Folge, glaube ich, gebracht, wo der gesagt hat, er hatte Spaß so an den Herausforderungen, die Probleme zu lösen. Ja, ich glaube, auch hier ist genau der Punkt. Natürlich gibt es Leute, die sagen, ich mache das gerne, ich optimiere hier gerne drumherum, aber wir müssen einfach auch realistisch bleiben und uns die Frage stellen, können wir auf diese Art und Weise wettbewerbsfähig bleiben, wenn wir das einfach weiter so fortführen?
Und wir wollen in diese AI-enabled Industry und wir müssen da reingehen. Und sie heißt ja nicht, die kommt von heute auf morgen und alles ist anders, sondern es heißt natürlich auch, dass ich bin überzeugt davon, es ist die größte industrielle Transformation, die wir jetzt durchlaufen müssen. Ansonsten haben wir keine Industrie mehr. Da bin ich also zu 100% überzeugt, dass das wirklich vergleichbar ist mit der allerersten industriellen Revolution überhaupt. Und das heißt ja auch Transformation der Leute. Es geht nicht darum, den Leuten zu sagen, so, das machst du ab heute nicht mehr, sondern einen Prozess auch aufzuzeigen. Mir macht aber Sorge, wenn wir uns nicht auf den Weg machen. Ja. Und vor allem können wir uns meiner Meinung nach nur auf den Weg machen, wenn die Unternehmen, wenn Regionen, wenn die Politik wirklich ein Zukunftsbild entwirft, nachdem es auch Sinn macht zu streben und das verlässlich und belastbar ist. Ne? Weil ansonsten laufen wir da wie im Hühnerstall durch die Gegend.
Und eine Sache, die ich glaube ich, also die super essentiell wichtig ist, wir haben jetzt sehr viel auch über Anwendung, Nutzung von KI gesprochen. Aber wir müssen KI ja wieder auch als Markt sehen, als eine Sache, die wir auch mitgestalten wollen und nicht nur im Sinne von Modelltraining. Da haben wir jetzt schon viele Diskussionen geführt, wie realistisch das ist, dass wir in Deutschland und Europa da jetzt irgendwie wieder Fuß fassen können. Ich bin immer noch der Überzeugung, wir sollten trotzdem Gas geben. Aber im Aufbau, in der Ausstattung von Rechenzentren beispielsweise, in der Entwicklung von Komponenten für Energieversorgungssysteme. Also da gibt es so viel zu tun und das sind vor allem auch Branchen, wo wir echt auch richtig gute Unternehmen vorzuweisen haben. Und das müssten wir jetzt stärker ausbauen und stärken aus meiner Sicht und das wirklich als gesamte Kette oder in diesen verschiedenen Layern sehen, wo wir sagen, wir natürlich nutzen wir KI. KI ist jetzt für uns der Beschleuniger, der dazu führt, hoffentlich in Kombination mit Reformen, dass wir wirklich wieder besser werden, dass wir umdenken, aber wir müssen KI als Chance auch sehen. KI und Robotik natürlich.
Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben den jetzt ja auch schon ein paar Mal angesprochen in den vergangenen Folgen, aber ich bin jetzt nicht müde, den jede Folge anzusprechen. Die große strategische Falle ist, dass wir sagen, wir machen halt die Anwendungen. So, und das ist das, was du genau gesagt hast, das ist es nämlich nicht. Du beschreibst ja nicht, wir machen jetzt die Anwendung und wir kriegen jetzt hier den KI-Tech-Stack, sondern führen das dann durch und dann gucken wir, welches Foundation-Modell besser ist und wäre schon natürlich schön, wenn wir auch ein eigenes hätten und wir uns trainieren, das würde die Position tatsächlich gar nicht, also gewinnbringend so stark verbessern. Wäre schön, wäre auf alle Fälle besser, aber die viel wichtige Frage ist, und das ist für mich die KI-Wertschöpfung. Die KI-Wertschöpfung ist nicht das, was Google jetzt macht oder was OpenAI macht. Die KI-Wertschöpfung, industrielle KI-Wertschöpfung ist, wie besetzen wir strategische Positionen in dieser gesamten Technologiekette? Wenn wir nicht die Rechenzentren haben, trotzdem, welchen Beitrag leisten wir zu Chips? Momentan verlassen wir uns hier auf ASML. So, was ist der zweite Weg in diese Wertschöpfungskette, eine strategische Position zu haben? Welche Rolle können wir bei Cloud, bei Plattformen spielen? Nicht, weil wir die dominieren wollen, dass der Zug ist vielleicht auch abgefahren, aber trotzdem können wir bei Security, bei solchen Themen eine wichtige Rolle spielen. Wir haben natürlich immer noch eine der größten B2B-Software-Plattformen, die aus Deutschland kommt mit SAP. Alle Emotionen mal außen vor, wie gut oder wie schlecht, aber trotzdem gibt es ja Zugänge, Datenzugänge zu realen Prozessen, zu physischen Prozessen. Das sind alles Dinge, die müssen wir aber einbringen, strategisch und konzertiert. Und mir gefällt der Begriff sehr schön zu sagen, wir sollten nicht KI-Anwender sein, wir sollten KI-Orchestratoren werden in diesem ganzen Kontext. Das heißt nicht, dass wir alles haben, dass wir alles erfinden, aber wir müssen
in jeder Ebene mitspielen können. Wir müssen zu jeder Ebene müssen wir einen wesentlichen Beitrag leisten können, damit wir eben auch einen Platz am Tisch haben, wo diese Sachen diskutiert werden. Heute habe ich eine Meldung gelesen, OpenAI angeblich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber die sprechen jetzt drüber, ob die nicht 5% des Unternehmens an die US-Regierung abgeben.
Ja, das war absehbar, ne? Aber das
muss man sich dann mal vor Augen führen. Und die USA hat nicht unbedingt das Interesse, zumindest Stand heute nicht, dass Europa industriell da jetzt voll da vorne steht. Die sagen America first. Und ich glaube, wir müssen an der Stelle ähnlich handeln.
Und was mich wirklich zum Teil auch geärgert hat in der strategischen auch Forschungs-Innovationspolitik der letzten Jahre, dass wir eigentlich versucht haben, nicht Orchestrator zu werden, sondern selber Hyperscaler zum Teil zu werden. Also zum Teil finde ich sehr schlecht, ne? Und nicht konzertiert genug.
Ja, ich glaube, in der Umsetzung war es schlecht. Genau, ich glaube, der Gedanke war nicht schlecht, aber wir sehen jetzt zum Beispiel die Schwarzgruppe, die macht das ja jetzt mit privatem Geld. Und ich glaube, das ist eben der gedankliche Fehler. Es muss und vielleicht ist es sogar schädlich, wenn es alles von staatlicher Seite kommt, sondern es müssen einfach andere Bedingungen geschafft werden. Ja. Das, nämlich das ganze Privatvermögen, was im Umlauf ist, was existiert, dass die Leute sagen, ich investiere lieber hier in Europa als in den USA.
Auf alle Fälle.
Da ist es aktuell einfach noch einfacher, ne?
Und wir spielen die Stärken meiner Meinung nach dann an der Stelle auch nicht gut genug aus, ne? Also es gibt ja auch Stärken, die sein könnten, aber sie wiegen sich momentan nicht gut genug auf. Praktisch Verlässlichkeit, du hast einen guten Zugang zu Fachkräften. All diese Dinge sind bekannt. Die werden dann immer gebetsmühlenartig immer aufgeführt. Aber wenn man sich dann, man muss natürlich ehrlicherweise auch schauen, was sind die Gründe, weswegen es nicht so ist. Ne? Und dann kommen eben Punkte rein, zu hohe Energiekosten. Das sind wir bei den ganz klassischen Themen, sage ich jetzt mal.
Allein solche Fragestellungen wie Zuverlässigkeit. Also wenn wir es schaffen, Komponenten zu liefern für zum Beispiel für Kraftwerke oder für Datencenter und wir können nachweisen, dass unsere Komponenten besser sind und für eine höhere Uptime sorgen, weniger Ausfall, das sind doch schlagkräftige Argumente, die dann auch gespielt werden können. Plus dann halt, du hast jemanden, der seinen Kopf auch hinhält und der sagt, nein, da bin ich als Ansprechpartner dafür. Das ist eigentlich das, was, wenn wir gerade jetzt in den Sondermaschinenbau uns umgucken, das können wir ja extrem gut. Also hochkomplexe Systeme bauen für spezifische Anwendungen. Klar, jetzt im Bereich KI sind es häufig eher generelle Anwendungen, dann so ein Datencenter. Aber da machen wir, glaube ich, keine schlechte Figur.
Nein, und wir müssen uns ja die Frage stellen, genau in welcher Rolle, an welcher Position im industriellen KI-Stack können wir wichtige Positionen einnehmen und wie kriegen wir das mit unserer traditionellen, nenne ich sie mal, Industrie zusammen. Jetzt, wir machen das ja am Beispiel oder in Ostwestfalen-Lippe, das ist aber jetzt für den Podcast jetzt eigentlich ein Beispiel, das könnte man auch in weiten Teilen, Baden-Württemberg ist das ähnlich vergleichbar. Also da gibt es sehr viele Regionen in Deutschland, die an ähnlichen Punkten stehen und sich dieselben Fragen stellen und im Prinzip fragt man sich, okay, wie passt das jetzt zusammen, ne? Aus dem schönen, weiß ich was, Industriegebiet von Schloss Holte-Stukenbrock bis nach in Silicon Valley. Wie hängen die Dinge dort zusammen? Und da muss man natürlich wissen, wir haben in Deutschland diese stark mittelständisch geprägte Industrie, mittelständisch geprägte Unternehmen, familiengeführte Unternehmen, die Hidden Champions. Ne? Das ist ja das ist ja eine DNA, das ist ja gar kein, also der Begriff ist ja praktisch nicht so greifbar im Sinne von, dass er hart definiert ist, sondern es ist ja mehr oder weniger etwas Interpretierbares, ein Selbstverständnis, ein wirkliches Selbstverständnis. Und meiner Meinung nach, diese Firmen, denen kann man ja nicht sagen, ja, ihr müsst jetzt mit OpenAI euch partnern, ihr müsst jetzt mit Google, das wird nicht funktionieren, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ein OpenAI dort am Ende des Tages, ich glaube nicht, dass es das eine erfolgreiche Kooperation wird. Ja, da werden die Welten zu weit auseinander liegen.
Ich glaube aber, die Gefahr ist definitiv da, wenn die Bedingungen hier nicht geschaffen werden, dass wir dann Gegenpol aufbauen
können. So, und die Frage ist, wollen wir so lange warten, um das herauszufinden, ob der Roman richtig liegt oder falsch? oder wollt ihr mich nicht lieber aus dieser Lage herausbekommen und wir sagen, gut, dann schließen wir doch die Kette in die Richtung hin. Mhm. Dann gehen wir doch auch zu auf Partner. Das muss jetzt nicht OpenAI sein oder dergleichen. Oder vielleicht, wo finden wir vielleicht auch auch aus Europa heraus nochmal eine Zwischenposition, die vielleicht, ja, vielleicht hätten wir die vor 5 Jahren schon gebraucht. Ja, schön und gut, aber wir brauchen sie auf alle Fälle in 5 Jahren. Also das ist absolut, in 5 Jahren brauchen wir die, sonst wird der Part immer kleiner in der industriellen Wertschöpfung. Und ich finde das eigentlich einen spannenden Gedanken, den wir auch als Region haben. Ich habe das ja mal hier angeführt. Bei uns fing der Gedanke ja damit an, dass ja mal gefragt worden ist, wie viel KI-Rechenleistung brauchen wir eigentlich in 5 Jahren? Wir dafür keine Antwort haben. Und dann gibt es viele solche unbequemen Fragen, die letztlich mit dazugehören. Und wenn man sich mal die ganzen KI-Strategien dann so anschaut in Unternehmen, dann sage ich einfach, gut, dass es welche gibt, ne? Aber welche hat wirklich die Industrie, wie sie in 5 Jahren völlig anders ausschauen könnte, im Kopf und hat das wirklich dort mit reinbekommen? Das war der Punkt, deswegen gesagt haben, wir machen jetzt nicht jedes Unternehmen für sich irgendwie ein Zukunftsbild der KI-geführten Industrie, sondern wir machen das gemeinsam. Das finde ich total spannend. Wirklich eine der spannendsten Aufgaben, die ich bisher in meiner Karriere eigentlich gemacht habe, so ein Prozess, weil ich überhaupt nicht weiß, wo wir dort landen werden. Ne? Weil es ja auch nicht nur um unsere Sicht geht, aus dem Cluster oder aus der Region heraus, geht ja um die Sicht, was tut sich denn, also wie glaubt man denn in China, wie die Welt in 5 Jahren dort sein wird? Worauf investieren die? Und das finde ich ganz spannend, da auch mal zu gucken, wie steht USA, China, Korea habe ich mal recherchiert, können wir gleich mal drauf gucken. Wie stellen die sich eigentlich die KI-geführte Industrie eigentlich vor und was unternehmen die? Und wo können wir auch, oder wo sollten wir nicht so arrogant sein, zu sagen, da gucken wir gar nicht hin?
Das ist tatsächlich ein Punkt, nämlich gerade wenn du dir Schwellenländer anschaust, die haben es ja in der Vergangenheit häufig geschafft, einfach Technologien zu überspringen und dann plötzlich ganz vorne mit dabei zu sein. Ein Beispiel, was häufig auch angebracht wird, ist zum Beispiel Estland, die einfach, was das ganze Digitalisierungsthema angeht, wo die halt einfach uns vorne weggelaufen sind. Einfach, die sind aus einem anderen, ganz anderer Startsituation gestartet und sind jetzt einfach durchdigitalisiert ohne Ende.
Ja, da gab es ja ganz eine Delegationsreise mit Minister hin. Und ich glaube auch, dass wir das alle nicht doof sind hier in dem Land. Ich glaube, wir müssen den Mut finden, Legacy wirklich vom Bord zu werfen.
Ja.
Und das macht keiner. Das macht keiner nirgendwo. Und deswegen wird alles verschlimmbessert. Und deswegen sind auch jetzt, wir haben ja hier das Riesenreformenthema. In der jetzigen Legislaturperiode geht es ja nur um Reformen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich eine Reform wirklich gesehen habe. Bei allen Vorschlägen, die da sind und wie viel Kommission wieder gehabt haben. Und wenn wir dann aus irgendwelchen Kommissionen 35 oder 57 Vorschläge bekommen und man sich hinsetzt und dann sagt, davon setzen wir jetzt 2/3 um, dann der geht der Systemingenieur bei mir, kriegt die Krise und sagt, hat denn irgendeiner geguckt, welche denn überhaupt konsistent zueinander sind? Ne? Das kann doch nicht funktionieren. Und es gibt ja auch schon Dinge, auf die man weiterführen muss. Also das ist, wenn es so einfach wäre, wir machen eine Kommission, 3 Wochen, dann muss der Vorwurf erlaubt sein, warum warten wir eigentlich jetzt seit 20 Jahren darauf? Also so einfach wird es nicht sein. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es ehrlicher zu sagen, es ist echt komplex, hier noch weiterzuführen und möchte man eine richtige Steuerreform, ich nehme jetzt nur als Beispiel, ich bin kein Steuerrechtler und dergleichen, aber da muss man vielleicht mal wirklich den Kahlschlag wagen. Ne? Und das glaube ich, ist in Deutschland wahrscheinlich nicht möglich. Oder da fehlt der Mut, dass jemand den Kopf hinhält und das einfach mal eiskalt durchzieht und vielleicht wirklich die Kettensäge rausholt. Weil ich bin jetzt ja auch erwachsen mittlerweile, bin ja kein Kind mehr oder so. Und früher hat man dann gedacht, ja, man nimmt die schlauesten Leute und dann, ne, so war meine Denkweise, lange Zeit auch noch, glaube ich, als Erwachsener. Und mittlerweile muss ich einfach sagen, es ist wirklich so, es gibt halt einfach immer viele Leute, die super dagegen argumentieren. Und in einem Land wie in Deutschland wird halt dem auch sehr viel Raum gegeben.
Ja, genau, das ist nämlich das Problem. Also wir haben lange Zeit solchen Positionen tatsächlich zu viel Raum gegeben und das erstickt dann alles andere im Keim.
Und es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt hier alles gleichschaltet, und ich will jetzt auch nicht das Beispiel China bringen, weil da ist ja auch vieles nicht in Ordnung und das liegt auch vieles im Argen. Und das ist ja natürlich klar, wenn ich planen kann von oben top down und alle müssen dem folgen, dass das einfacher ist. Aber die Frage, ob es das richtige Plan ist, der stellt sich da ja auch einem, ob es gesellschaftlich auch die richtige Wirkung. Aber wir können doch einen zentralen Plan entwickeln, der gesellschaftlich, der unserem Bild von einer Gesellschaft, von Menschenrechten entspricht,
ja,
und
natürlich
nicht an jedem kleinen Müh anfangen schon, ja, oh, das, ob das jetzt da reinpasst. Und dann, das ist dieses Trippelschritte, dieses Tempo ist einfach eine Katastrophe. Und wenn es überhaupt nach vorne geht, da muss man ja mittlerweile auch schon Fragen stellen. Und deswegen lass uns doch mal einen Blick werfen. Ne? Ich habe mal so ein bisschen ein paar Sachen rausgebracht, wie es im Ausland steht, weil ich finde das sehr, sehr spannend. Ich glaube, USA ist relativ simpel, da bist du auch gut im Bilde. Die haben halt massiv, setzen die nach wie vor auf diese ganze Thema Plattformökonomie. Mhm. Ich habe aber auch viele Sachen hier ja auch schon geteilt, dass die auch sehr stark wieder in die Produktion gehen.
Genau, wobei die dann natürlich ehrlicherweise in vielen Bereichen noch hinten anstehen. Ne? Also ja, die haben sich ihre eigene Wertschöpfung auch in großen Teilen kaputt gemacht.
Ja, auf alle Fälle.
Und das, was man so liest, das wird bei denen auch ein großes Unterfangen sein, das dann wieder aufzubauen in den Kapazitäten. Ja. Aber der Unterschied ist, die wollen das. Die wollen das mit aller Kraft wieder aufbauen.
Die wollen das und sie haben momentan die Teile, die Technologieteile, die massiven Margen abwerfen. Und dadurch haben die
einen langen Hebel.
Und dadurch haben die einen langen Hebel. Ne? Die haben viel, viel Kapital, was dadurch zusätzlich noch mit reinkommt. Das wo entsteht Kapital oder Risikokapital, wo natürlich hohe Gewinne mit hohen Gewinnen geworben wird. Das ist dort definitiv dann der Fall. Mhm. Und das macht die Sache natürlich schön. Ich glaube, in diese Gewinnmargen kommen wir auch nicht rein in unser Modell. Wir müssen uns dann eher überlegen, wie verlässlich können wir diese Gewinne machen?
Ja.
Weil es steht natürlich im Raum, dass da eine KI-Blase wächst. Ne? Mhm. Stuart Russell, kennt ja jeder aus den Fachbüchern. Ne? Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt sein muss. Aber heute Morgen ein Interview von ihm gelesen. Mhm. Er sagt, also zu 75% ist er sicher, das ist eine KI-Blase. Also in den USA, was da gerade
also entsteht. Finanzielle Blase, die dann, wo der Markt einbrechen wird.
Wo der Markt einbrechen wird, genau. Ne? Wo viele dann ihr Geld dann doch nicht wieder bekommen.
Ich sag mal, ich kann mir vorstellen, viele Leute hoffen ja fast schon drauf, ne? Dass das zusammenbricht, dass der Datencenter-Ausbau ins Stocken gerät. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Ich glaube, da hängt so viel dran und die drucken Geld ohne Ende gerade.
Das bricht doch nicht komplett zusammen.
Und die Technologie bricht vor allem nicht zusammen. Was zusammenbricht, ist vielleicht die Finanzspritze, was dann die Entwicklung sicherlich was ein Stück weit verlangsamen wird. Aber die Technologie geht ja nicht weg. Nee. Und also zumindest. Und für mich steht es außer Frage, dass die Technologie nützlich ist. Wir haben es vielleicht noch nicht geschafft, die Technologie sinnvoll in alle Anwendung zu bringen, aber selbst wenn die Technologie eingefroren wäre, hätten wir noch wirklich viel zu tun.
Und die USA in einem Satz, die baut eben ein Betriebssystem für diese gesamte KI-Ökonomie auf. Mhm. Und der zweite Satz, mit wahnsinnig viel privatwirtschaftlichen Geld, das ist praktisch wie ein Konjunkturprogramm für Software, für Rechenzentren, für Strominfrastruktur, für KI-Chips. Also das ist schon verrückt. Ne?
Die ganze Wirtschaft hängt jetzt daran, ne? Das gesamte Wirtschaftswachstum.
Die ganze Wirtschaft. Und das ist schon spannend. Wenn wir dann uns China oder China anschauen, da ist es schon ganz anders. Ne? Die folgen wirklich einer wirklich staatlich konzertierten Aktivität. Die denken auch nicht jetzt KI so als Chatbot oder sowas, also so als KI-Lösung, sondern die denken wirklich in dieser industriellen Wertschöpfung. Mhm. Die sind eigentlich vom Gedanken ähnlich, bloß von der Umsetzung ist das nichts Kopierbares für uns. Aber vom Gedanken her
die haben picken sich ja immer eine Branche oder mehrere Branchen raus und sagen, da wollen wir jetzt Spitzenreiter werden.
Genau, und das sieht man zum Beispiel, du hattest es gesagt, in der Produktion. Wir können uns ja mal Robotik-Themen anschauen. Mhm. In 2024, ich habe leider nur die Zahlen von 25 jetzt noch nicht gehabt, aber für 24 wurden weltweit 542.000 Roboter, Industrieroboter produziert. Mhm. Übrigens, in 10 Jahren hat sich diese Zahl schon mal verdoppelt. So, von diesen, was meinst du, glaubst du, wie viel Prozent in China waren von der halben Million?
Die produziert wurden pro Jahr.
Ja, die aufgestellt wurden, installiert wurden in die Fabriken hinein.
80%?
Naja, so viel ist es nicht. 80% sind tatsächlich die Top-Produktionsnationen.
Okay.
Also das ist China, Japan, USA, Korea, Deutschland. Okay. So, aber 54% sind es. Also jeder zweite installierte Roboter, und ich gehe mal davon aus, dass es letztes Jahr nochmal mehr war, und im Vergleich dazu, also knapp 300.000 von den 500.000, in Deutschland 27.000. Nur um das Verhältnis mal, über das wir sprechen, also Faktor 10 mehr.
Und das geht ja jetzt nicht um humanoide Roboter, sondern wirklich Industrieroboter, also das, was wir schon seit Jahrzehnten eigentlich kennen.
Ja, absolut. Das ist der klassische Industrierobotermarkt. Und das ist schon spannend, wenn man sich das anschaut. Und dann muss man einfach auch sehen, die investieren massiv, und ich habe das auch gesagt, die Chinesen investieren massiv in Technologie im Sinne einer Ausrüstindustrie, rüsten sich selber auch aus, weil sie praktisch ja mehr oder weniger eine Firma sind, jetzt mal sehr stark vertrieben. Ja. Und dann treten die natürlich auch noch im Ausland damit auf, sagen dann, fahren wir halt nach Deutschland und dann müssen oder nach Europa. Und dann müssen wir uns ja in Europa überlegen, wie wir damit umgehen. Und es gibt, ich habe das auch mir recherchiert, da gibt es ein schönes Zitat von Stéphane Séjourné. Das ist unser EU-Industriekommissar, wer die EU-Kommission nicht alle per Namen kennt. Unser lieber Stéphane hat nämlich gesagt, Europa ist kein kostenloses Buffet mehr. Das heißt, man hat das erkannt und jetzt überlegt man sich, wie geht man damit um? Ähnlich wie die Chinesen mal gesagt haben, ja Moment mal, da kommen jetzt die ganzen Europäer hierher und bauen hier auf und machen hier Geschäfte. Genau,
müssen wir Joint Venture machen. Ne?
Machen wir Joint Venture erstmal. Ne? Was haben wir davon? Jetzt bauen wir weiter Kompetenzen hier auf und wir steuern euch hier auch da rein. Ich finde den Gedanken charmant. Ich frage mich, ob wir den zu Ende gedacht bekommen in dieser Konsequenz wie die Chinesen. Und ich frage mich, ob das unser, am Ende des Tages, ob wir mutig genug sind, auf einer Augenhöhe eine Partnerschaft zu suchen und zu finden. Mhm. Weil das wäre das. Also China ist aus meiner Sicht ein Land, wo wir bei allen Konflikten, die wir haben, die Partnerschaften, das sagt auch jeder, das habe ich auch nochmal nachgeguckt, da habe ich jetzt keine anderen Aussagen gefunden, das ist für uns ökonomisch ganz schwierig werden würde, wenn wir eine Partnerschaft mit China nicht ausbauen, beziehungsweise oder nicht mehr hätten. Ne? Also das ist ganz, 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 ganz wesentlich.
Ja, ich glaube grundsätzlich die Frage nach Partnerschaften. Also natürlich sprechen wir jetzt hier immer vom internationalen Wettbewerb, und der Wettbewerb ist ja auch insofern gut, als dass er halt beflügelt. Er führt dazu, dass man eben nicht still stehen bleibt, was für einige wäre es vielleicht schön, aber für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung wäre es nicht so schön. Aber auch mit den USA und mit vielen weiteren Ländern. Ich glaube, natürlich müssen wir das eine tun, nämlich versuchen, auch das Know-how und die Technologie bei uns weiter aufzubauen und auszubauen. Aber natürlich sollten wir sehr, sehr gut darin sein, strategische Partnerschaften zu knüpfen.
Und jetzt hatte ich ja gesagt, ich habe mir noch Korea angeschaut, ne, weil bei China ist ja, dass China ein Wettbewerb ist und dass wir den als Partner brauchen, ist offensichtlich. USA ist eine Plattformmacht, KI-Ökonomie, die verfolgen. Korea ist eigentlich fast schon leise, man kriegt das gar nicht so krass mit, aber strategisch auch extrem klar, wie sie vorgehen. Die haben jetzt Samsung, unter anderem Samsung und weitere Unternehmen haben, ich habe das in Wall Street Journal nachgeguckt, kann ich hier dann gleich mit verlinken, eine Investition jetzt zugesagt von 520 Milliarden Dollar. Ich glaube über 5 oder 10 Jahre, aber das ist eine Ansage, das ist ja eine verlässliche Ansage von einer Investition in dieser Größenordnung.
Das ist es nämlich, weil die ganze KI-Industrie, die sich jetzt aufbaut, die besteht ja nicht nur aus, ich habe Compute und ich trainiere Modelle, sondern die ganze Zulieferindustrie, und das sind halt sowas wie Halbleiter in Mengen, die dann auch dazu führen, dass jetzt einfach die Kosten in die Höhe schießen, und da sollten wir einfach eine starke Position einnehmen in dieser Kette und sagen, okay, wir haben die Anlagen. Es gibt auch schon einige Leute, die jetzt aufgerufen haben zu sagen, okay, lasst uns die ASML-Anlagen, lasst uns die einfach jetzt nach China verschiffen, da strategische Partnerschaften aufbauen und gemeinsam mit denen dann was machen. Ich sage dazu jetzt mal nichts, aber grundsätzlich sollten wir uns auf jeden Fall Gedanken darüber machen, wie wir uns aufstellen und was wir da vielleicht noch weiter ausbauen können.
Aber wenn du dir Korea anschaust, dann ist das ja konsequent. Ne? Also im Prinzip, natürlich ist es irgendwo eine Wette vielleicht auch. Ne? Aber ich meine, die ist, glaube ich, jetzt gerade nicht hochriskant, wenn du sagst, die KI wird die nächste industrielle Wertschöpfungswelle sein. Ne? Also das müssen wir, da müssen wir Engpässe managen können, da müssen wir strategisch positioniert sein und koste, was es wolle, weil wir dort mehr mit verdienen werden, als wir investieren könnten, rein theoretisch auch. Und dann werden 500 Milliarden einfach als Investment gesehen. Davon sind wir einfach so weit entfernt, weil wir haben ja gar nicht dieses Zukunftsbild, wiederhole ich mich jetzt wieder, wo wir sagen könnten, diese Investments privatwirtschaftlich oder eben durch den Staat, in welcher Folge ist das wichtig? Und Deutschland muss sich halt diese Frage stellen, an welcher Stelle in der Wertschöpfungskette für KI wollen wir unverzichtbar sein? Mhm. Wo können wir die Rolle einnehmen, die eben wichtig ist? Und sie kann eben nicht die Anwendung alleine sein, weil die ist eben nicht unverzichtbar.
Nee, sie ist erstens nicht unverzichtbar und zweitens hat dann jemand anderes alle Karten in der Hand und kann sagen, so, jetzt mache ich hier mal dreh dir mal den Hahn zu im Worst Case. Und da dürfen wir auf keinen Fall hinkommen. Wir müssen, wenn überhaupt, in so eine Situation kommen, dass wir sagen, okay, wenn du mir jetzt dann den Hahn zudrehst, dann drehe ich dir an anderer Stelle den Hahn zu, dass man einfach strategisch da diese Spielsteine hat, die man bewegen kann.
Mir fallen ja auch ein paar Dinge sofort ein, ne, über die wir auch in Deutschland ja aktiv sind. Das ist natürlich schon das Thema so Industrie. industrielle sichere Datenräume. Es ist sicherlich das Thema so eine richtige Maschinenbau-KI, also auch in den Maschinen selber. Da kann man, glaube ich, viel machen. Wir können sicherlich das Thema sichere Automatisierung auch vor Angriffen oder gleich. Also Fabriken sind ja sehr hoch, stehen ja unter hoher Angriffsgefahr und sowas. Aber wenn ich dann mir gucke, in allem wird im Prinzip so bisschen was reingefördert, bisschen was reingeschoben. Es ist keine Konzentration. Es geht gar nicht halt um die Summe des Geldes. Es geht darum, dass man sich hinstellt und sagt, wir wollen diese 3-4 Dinge tun und wir schreiben dann irgendwie 5 Technologien wieder in die Hightech-Agenda rein. Und anstatt zu sagen, okay, was sind eigentlich wirklich die Dinge, mit denen wir in 5 oder 10 Jahren die Hightech-Agenda noch finanzieren können?
Ja, definitiv. Und an der Stelle können wir ja vielleicht nur noch mal aufs Gedankenexperiment schauen, weil da ist ja eine Zukunftsvision aufgemalt, die eine solche europäische KI-Fabrik dann aufzeigt, die scheinbar perfekt läuft, ja, bis dann halt global eine Industrieplattform wegfällt. Und das ist, darüber sprechen wir ja jetzt genau, über diesen Use Case.
Ich meine, das ist ja auch, dass man mit Fable 5 ja zum ersten Mal so bei einigen transparent geworden ist. Das ist ja eigentlich schon relativ lange klar, dass das nicht die Lösung sein kann. Aber wir verhalten uns genauso, als ob wir das jetzt schon akzeptieren würden und auch annehmen würden. Und es gibt ja auch diese Rufe, die ja schon staatlich auch zum Teil, die staatliche Forderung, dass eben der Staat auch nicht mehr auf diese Lösungen setzt, die dann aus dem Ausland kommen als Plattform. Also warum wird Microsoft praktisch in staatlichen Behörden eingeführt und dergleichen? Also warum setzt man nicht auf eine europäische, weil man ja auch den europäischen Markt damit befördert?
Und ich finde, die Gedanken sind gut, aber sie kommen so viel zu spät. Und genau das sollten wir jetzt bei KI machen, nämlich natürlich, also wir sollten nicht sagen, wir verzichten jetzt auf US- oder China-Technologien, das wäre töricht. Davon auszugehen, dass wir gerade was haben, was irgendwie ebenbürtig ist. Nein, wir nutzen das natürlich und wir nutzen es auch so intensiv. Wir können, aber parallel müssen wir es einfach schaffen, da ein Gegengewicht zu erzeugen, damit wir eben nicht diese Situation haben. Industrieplattform oder KI-Plattform oder was auch immer ist nicht verfügbar, fällt aus, warum auch immer, und unsere komplette Wertschöpfung steht still. Wobei man natürlich ehrlicherweise dazu sagen muss, dass wir eigentlich schon in dieser Situation sind, auch ohne KI, wenn du dir die gesamten Cloud-Plattformen anguckst. Also ich kenne jetzt persönlich wenige Unternehmen, die behaupten können, dass wenn zum Beispiel ein Microsoft ausfällt oder ein Amazon, dass die dann nicht davon betroffen sind.
Ja, ich glaube, technologisch, dieser Reality-Check ist, also technologisch braucht man das nicht diskutieren. Das ist alles, also ihr habt da jetzt nichts gesehen, was jetzt irgendwie Science-Fiction wäre, perspektivisch. Ich glaube, wir müssen uns wirklich vor allem Gedanken machen, ist das politisch und gesellschaftlich das, was wir wollen? Und da sage ich, Reality-Check auf keinen Fall. Dabei, ne? Und da müssen wir natürlich klären. Und der AI-Act ist, kann nicht die einzige Antwort auf diese Frage sein, sondern ich glaube, da müssen wir uns schon mehr industriepolitische Debatte gerade, vielleicht damit auch als Ausgangspunkt, aber vor allem industriepolitische Orientierung brauchen wir. Und ich meine jetzt, im letzten Wahlkampf wurde so viel über Industriepolitik und jeder muss so Industriepolitik können und der Habeck konnte es ja offensichtlich nicht, meinten alle so, aber der Kompass ist jetzt nicht besser geworden in diesen Tech-Themen, das muss man ganz klar sagen. Und das muss man sich auch ankreiden lassen, das muss man sich auch anhören und dann nicht, weil ich bin der Letzte, der irgendeinen beschimpfen möchte oder sagen möchte, das ist schlecht oder sowas. Wir werden ja hier, ich bin ja wirklich Optimist, aber man muss ja auch mal sagen, das fehlt und das ist überfällig. Und das sind überfällige Dinge und das ist eben nicht jetzt im Klein-Klein der Gaspreis oder die gleichen, sondern wir reden hier über was viel, 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 viel Größeres als alles, was vorstellbar ist, über die Dinge, über die wir uns hier täglich in den Zeitungen eigentlich die Gedanken machen. Und das ist so unfassbar im Unklaren, in Deutschland gerade, ist in Europa, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich glaube übrigens, dass es in Deutschland noch spezifischer ist. Ich habe das Gefühl manchmal, zumindest in Frankreich, dass die einen Ticken weiter denken.
Glaube ich auch, ja, ganz klar.
Und da wirklich das Schlimmste, was uns da reinführen kann, auch wo ich sage, das ganze Ding hier wird wirklich, dieses ganze Gedankenexperiment ist wirklich so eine Art Stresstest eigentlich für unsere Strategie ist, wenn wir sagen, das ist überhaupt möglich. Und dann müssen wir einfach sagen, dann haben wir nicht die richtige Strategie oder wir haben gar keine. Ja. Und das ist mein Gefühl. Ne? Mein Reality-Check ist momentan, ist das etwas, was darauf hinauslaufen könnte, wenn wir so weiter tun, wie wir bisher tun. Bloß ich glaube, dass wir nicht so viel Produktion mehr hätten in Deutschland oder in Europa, die dann tatsächlich, wo das dann so laufen wird, wie es im Gedankenexperiment mit Forge so laufen wird. Ich glaube, die wird dann irgendwann einfach abwandern. Warum sollte es denn hier sein? Also ich glaube, die Attraktivität
das ist aus meiner Sicht die große Frage, die im Raum steht. Welchen Standortvorteil können wir überhaupt in Zukunft noch haben? Also wir müssen, aus meiner Sicht, du hast gesagt, wir müssen nicht über Gaspreis und sowas diskutieren, aber ich finde schon, dass wir da auch wirklich sehr mutige Aussagen treffen müssen, wie das treiben wir jetzt aber bitte schön in den Keller, die Energiepreise. Nämlich nicht, weil weil es einfach dann schön ist und jeder hat günstigen Strom. Nein, weil das für die industrielle Wertschöpfung eine essentielle Voraussetzung ist, damit wir überhaupt konkurrenzfähig bleiben können.
Und wir müssen immer Hypothesen aufstellen und sagen, wenn wir das eine tun, welche Konsequenzen. Das ist klassisches Systemdenken. Ne? So, jetzt kann man natürlich sagen, da kommen jetzt die ersten Gegner wieder. Haben wir genau das, was wir schon hatten. Hier Gaspreise zu niedrig oder so. Dann werden die Leute noch mehr Gasheizungen verbauen, weiß ich was, und noch mehr Gas verbrennen. So haben wir ja auch diskutiert. Ne? Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Nichtsdestotrotz kann man ja mal systemisch durchrechnen, ob nicht das zu einer Beförderung unserer regionalen Industrie führt, die wiederum zu einer Modernisierung der Industrie führt, zu einer Modernisierung der Gesellschaft und damit wiederum einen Beitrag zur Nachhaltigkeit eher leisten wird, als so wie es jetzt läuft.
Und du musst dir ja angucken, es gibt ja Ansätze, die vielleicht tatsächlich zielführend sind, um Effizienzen rauszuholen, jetzt auch mal fernab von der KI. Es gibt das den ganzen Vorstoß DC Industry, dass du halt auf Gleichstromnetze setzt in der Industrie, weil du dann einfach die ganzen Wechselrichter nicht mehr brauchst. Also man kann sich vorstellen, du packst dir eine PV-Anlage aufs Dach und du kannst deine Anlagen sofort damit versorgen, weil sie eben auf DC-Technologie basieren. Ich finde, das ist ein charmanter Gedanke. Auch da darf man natürlich jetzt nicht sagen, wir setzen alles auf eine Karte und das ist jetzt die Zukunft. Das will ich gar nicht sagen. Aber genau diese Gedanken müssen wir uns machen und den Vorstoß, den ja auch einige Partner von uns aus dem Netzwerk haben mit dem Thema All Electric Society, das Ganze kann doch nur funktionieren, wenn wir dann sagen, okay, die Energiequellen müssen auch wirklich bezahlbar sein. Und ich glaube, dieses Thema der Nachhaltigkeit in der Energieversorgung ergibt sich dann fast von selbst, weil du einfach dann die konkurrenzfähigsten Technologien auf den Markt bringst, die dann auch saubere Energie produziert. Und ich will ja gar nicht so sehr an diesem Gas verharren, sondern die Strategie muss sein, die Energieversorgung, die Energie, die wir benutzen, um auch in Zukunft sowas wie Rechenzentren, aber natürlich auch unsere gesamte Energie zu versorgen, das müssen wir bereitstellen, weil das ist ein Hebel, den wir haben. Selbst wenn wir diese Energie gar nicht verbrauchen könnten, ist das ein Hebel, den wir haben.
Ja, absolut. Und das ist jetzt, kommen wir wieder in das Energiethema, das will ich jetzt gar nicht so groß aufmachen, weil das ist, das wissen wir ja von den Kommentaren, das wird dann ganz schnell emotional, aber faktisch, wenn man auf erneuerbare Energie setzt und das haben wir ja gemacht und die Entscheidung ist ja getroffen, heißt aber in aller Konsequenz, dass wir vom Gas noch sehr lange abhängig sein werden. Mhm. Das geht gar nicht anders so. Der Punkt. Wenn jemand was anders behauptet, dann wird's schon eher fantasieartig. Oder wir müssen eine Umkehr der Gesamtstrategie machen, die halt noch teurer wird als all das, was wir bisher schon haben. Also das sind alles schwierige Dinge. Hatten wir jetzt hier ja auch schon ein paar Mal, werden wir sicherlich auch noch machen, das Thema. Aber ich bin bei, du hast vollkommen recht, wir brauchen, wenn wir eine Industrie wollen, brauchen wir die bestmöglichen Rahmenbedingungen für eine Industrie. Ist es eigentlich relativ logisch. Ne? Ja. Und dazu gehören profane Dinge wie Energie ganz, ganz wesentlich dazu. Ist einer der größten Kostentreiber. Ja. Definitiv. Ich habe früher als Kind mich auch gefragt, warum kriegt man eigentlich die Industrie günstiger Strom als wir? Und dann versteht man das natürlich irgendwann, was der Beitrag dann dazu ist. Aber in Summe ist das einfach kein Bild einer modernen Gesellschaft, das wir momentan abgeben. Ne? Und wir werden dahin kommen und nicht nur in der Wirtschaft. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir diskutieren jetzt ja zum Teil, ja, dann haben wir halt keine Industrie mehr. Ne? Und ja, es gibt ja die Gedanken, als ich zur Schule gegangen bin, war klar, wir werden kein Industriestandort mehr sein. Es war ja zum Teil im Geografieunterricht, wir wären ja Dienstleistungs. Ne?
So, Deutschland.
Da zitiere ich immer Thomas Sattelberger, der zitiert immer die Servicewüste Deutschland, ne? Ehemalige Telekom-Chef. Das ist auch so. Also jeder, der mal einen Service irgendwie in Deutschland wahrgenommen hat, da kann aber Geschichten erzählen, egal in welcher Rolle. Also dass wir das Serviceland werden, also da bleibt vielleicht viel Geld hängen, aber es ist nicht gut. Und ich glaube, wir tun uns schon ganz gut mit diesen klassischen Stärken, die wir haben, die weiter auszubauen und auszuspielen. Mhm. Aber wir dürfen halt nicht in die Gefahr laufen, in die wir jetzt laufen, digitale Abhängigkeiten am Ende des Tages zu haben. Das ist aus meiner Sicht, müssen wir alles daran setzen, dass wir jetzt uns auf den Weg machen, und zwar wirklich jetzt, dass wir ins Gestalten kommen. Mhm. Und was macht das jetzt in OWL? Katharina Hölster hatten wir ja neulich im Podcast, die macht das in Baden-Württemberg, ist ja die Technologiebeauftragte dort.
Also wir können nicht behaupten, dass wir tatenlos zusehen.
Genau, das gibt es einfach nicht. Also die Taten sind da, der Rückenwind könnte stärker sein, das kann man ganz klar sagen. Es könnte konzertierter sein. Ja. Ich glaube,
es ist auch keine leichte Herausforderung.
Nein,
ne?
Nein,
also
das ist auf keinen Fall. Klar. Das ist vollkommen klar. Und ich glaube aber, die Unternehmen sind, an denen scheitert es auch nicht. Ne? Also das ist auch ganz klar. Ne? Und wir müssen einfach gucken, dass wir das hinbekommen.
Und was ich ganz wichtig finde in dem Zusammenhang, zumindest die Menschen, mit denen ich in Kontakt stehe von den Unternehmen, die haben auch den Willen. Also ich habe nicht das Gefühl, ja, dass da alle, dass die alle sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf oder das ist jetzt hier alles nur Firlefanz. Ich habe schon den Eindruck, die Menschen haben erstens verstanden, was jetzt auf uns zukommt, dass die große Herausforderung ist, dass die auch in den eigenen Organisationen, dass denen einfach ganz viele Steine in den Weg gelegt werden. Ja. Ne? Und dann halt natürlich darüber hinaus für jedes Unternehmen.
Und da müssen wir so ein Mindset bekommen, der praktisch, das ist, du hast es vollkommen recht, das ist eine organisatorische Transformation, die wir durchlaufen. Mhm. Und verschiedene Komplexitäten von Organisationen. Ja. Ne? Also ja. Gesellschaft bis hin runter zum kleinen Betrieb, mhm, im Verhältnis kleinen Betrieb. Überall wird es jetzt Stolpersteine geben auf dem Weg dorthin, an allen Ecken und Enden. Es braucht einfach mehr Leute, die diese Stolpersteine nehmen, die einfach sagen, okay, wir müssen einfach ein Momentum schaffen, dass wir gestalten und dass wir auch Fehler machen dürfen, mhm, und dass auch Fehler geschehen werden und dass das nicht die Bestätigung ist, dass das der falsche Weg ist, sondern dass das die Bestätigung ist, dass wir halt noch nicht genau wissen, wie es geht, dass wir lernen müssen. Es muss uns eigentlich noch mehr bekräftigen, noch mehr zu gestalten, weil wir offensichtlich noch nicht alles verstanden haben, mhm, so, und oder noch nicht wissen, wie es auch läuft. Und manche Dinge kann man auch nicht steuern. Man kann nicht alles genau planen. Diese Notwendigkeit einer Planungssicherheit, die finde ich sowieso zum Kotzen. Also das ist das Falscheste, wie wir uns selber erziehen und unsere Kinder erziehen, die Planungssicherheit. Und Jürgen Gause, mein Doktorvater, hat immer schon gesagt, umso korrekter der Plan ist, umso schlechter war eigentlich die Planung im Sinne von, weil es kann nie so eintreten. Das, mhm, muss ja immer, es gibt immer Unsicherheit.
Ja, und deshalb ist es ja umso wichtiger, dass man halt in verschiedenen Szenarien denkt, beispielsweise, was wir ja auch in einer der letzten Folgen diskutiert hatten und einfach sich so aufstellt, dass man sagt, okay, zumindest ist uns bewusst, was es für Szenarien geben kann und wir stellen uns so auf, dass wir rechtzeitig reagieren können und die richtigen Entscheidungen treffen können.
Ja, vielleicht für mich jetzt schon fast mein Schlusswort. Ich glaube nicht, dass unser Problem sein wird, dass wir jetzt zu mutig sein werden oder dass wir zu viel vorpreschen. Ne? Also das müssen wir weg, weil das verhindern wir gerade. Mhm. Das sollten wir zulassen. Denn der Niedergang der deutschen Industrie, der wird nicht 0 und 1 sein, der wird schleichend sein. Und der hat an manchen Stellen, da fehlen mir auch die Gegenargumente, der hat auch schon eingesetzt. Das, mhm, kann man ja gar nicht leugnen. So, der hat ja schon eingesetzt und der wird weiter schleichend sein. Und vielleicht wird er uns gar nicht mehr treffen. Vielleicht gehen wir in 20 Jahren in die Rente und sagen, gut, wir hatten mal mehr, aber ein bisschen was ist noch da. Und dann, aber es wird eher schleichender sein, als vielleicht, mhm, jetzt wirklich völlig disruptiv. Aber das muss uns doch ein warnendes Signal sein, weil umso mehr wir schleichend, umso weniger können wir dagegen tun. Und die Wahrheit ist, gegen so ein schleichendes Auseinanderdriften von unserer Industrie hilft nur ein harter, disruptiver, mutiger Gegenentwurf. Alles andere wird gar nicht helfen. Da hilft nicht hier ein bisschen an dem Schräubchen, ein bisschen, mhm, an dem Schräubchen. Das führt zu gar nichts. Da bin ich überzeugt. Dann können wir es auch wirklich sein lassen, weil dann vergeuden wir nur noch zusätzliche Kapazitäten. Dann brauchen wir ein anderes Visionsbild. Ist ja auch, bin ich ja dankbar für, wenn einer sagt, okay, nee, Roman, wir werden hier die super Serviceland oder was auch immer, wir werden da unser Geld verdienen und darüber die Sachen zahlen, die letztlich wir als Staat auch ausgeben wollen und müssen. Und das, dann bin ich dafür offen. Bloß, mhm, ich sehe tatsächlich keine andere momentan realistische Chance, und die schwer genug als eine AI-enabled Industry.
Und die können wir nur erreichen, wenn wir einerseits die Rahmenbedingungen radikal verändern und verbessern und gleichzeitig Investitionen tätigen, um das zu beflügeln. Was noch?
Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Und das ist mir jetzt auch an der Stelle tatsächlich fast, ich will nicht sagen egal, sondern ich mache mich auf diesen Weg. Ja. Und das ist die erste wichtige Erkenntnis. Und ich habe mir jetzt ein paar Sachen ja auch schon aufgezeigt. Ne? Und das Schöne ist ja, wir durchlaufen diesen Prozess jetzt ja als OWL jetzt in den nächsten 4-5 Monaten, der, glaube ich, sehr stellvertretend ist für viele andere Regionen. Mhm. Ich glaube, es macht auch Sinn, wir teilen den auch. Ja. Ne? Ich habe heute früh eine E-Mail rausgeschickt an 50 Unternehmensentscheiderinnen und Entscheider aus der Region und also ruckzuck haben ganz viele auf alle Fälle, wir unterhalten uns in den Sommer, ist auch völlig wurscht, das, mhm, ist so wichtig und wir machen das persönlich, müssen ja auch kein Teamscall machen und nehmen uns mal 2 Stunden Zeit, dass wir uns austauschen. Wir fahren jetzt ja wirklich mal um die halbe Welt, um uns auch Dinge anzuschauen, nach China, nach USA. Wir wollen uns das Thema Robotik vor Ort nochmal anschauen, die Dynamik auch. Was machen die mit den Robotern, dass die diese Videos aufnehmen können? Wir haben ja dieselben Roboter auch da, also wie kriegen sie nicht dazu, so umzuspringen? Machen die was anders? Oder wie viel ist Schein? Ne? Wie viel ist dann auch Sein? Das sind doch Dinge, auf den Weg bekommen. Und ich will am Ende des Tages, am Ende des Jahres die Frage beantworten, wie hoch ist die Rechenkapazität im Bereich KI, die wir als Industriecluster brauchen. Ja. Und daran lasse ich mich dann auch messen. Und dann scheitere ich, wenn ich es nicht weiß. Aber dann glaube nicht, dass die Zeit Fehlinvestition ist, die in den nächsten Monaten sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.
Ja, aber das klingt doch zumindest so, als sind wir tatsächlich gut aktiv unterwegs. Ich tue auch alles, was in meiner Macht steht, um den Leuten das klarzumachen. Natürlich, reden hilft auch nur bedingt etwas. Ich zeige natürlich auch auf, was es für Lösungsmöglichkeiten gibt in den einzelnen Anwendungsbereichen. Aber ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass wir da jetzt die Kurve kriegen. Es wird auf keinen Fall leicht. Es ist sehr, sehr viel Arbeit. Aber ich finde, die Einstellung, die du jetzt auch an den Tag gelegt hast, ist genau die richtige Einstellung, die wir brauchen. Und wenn wir es schaffen, die Leute anzuzünden dahin, dass die Leute auch mit so einer Begeisterung mit dabei sind und sagen, wir müssen das jetzt packen, wir müssen da jetzt vorangehen. Das ist das Mindeste, was wir jetzt gerade tun sollten.
In dem Sinne, schreibt uns in die Kommentare, wie naiv wir sind oder was für Romantiker, oder sagt, nee, ey, genau, das ist das, wie wir es auch sehen, weil es ich halte es für alternativlos und wir sind schon reflektiert, also keine Sorge. Da müsste sich keiner drum kümmern, dass wir in einer Parallelwelt hier leben. Aber mich würde es einfach interessieren und auch in die Diskussion an der Stelle gehen, denn andere Perspektiven, das hilft uns jetzt an der Stelle als Diskussion auf alle Fälle. Und ja, freue mich drauf und wir werden das Thema, denke ich, die nächsten Wochen hier weiterführen und dann auch mit Lösungen um die Ecke kommen und ansetzen, definitiv.
Macht's gut.
Ciao. We'll be right back.